Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, auch meine Frau und ich freuen uns, dass wir in eurer Mitte sein dürfen. Und wir haben ja jetzt über diese Tage, die sogenannten närrischen Tage, das Thema göttliche Weisheit auch ganz bewusst gesucht als biblischen Kontrast. Und so der Herr will und wir leben, werden wir dann bis Mittwoch 10 Auslegungen sagen und hören zum Thema göttliche Weisheit. In allem Bewusstsein, dass unsere Weisheit begrenzt ist, dass unsere menschliche Erkenntnis Stückwerk ist und dass wir niemals wirklich die Tiefen Gottes erkennen können. Trotzdem sollen wir dankbar das aufnehmen und verstehen, was der Herr uns in seinem Wort offenbart, damit wir wenigstens das lernen, was für unser Glaubensleben notwendig ist, was für unser ewiges Seelenheil notwendig ist. Also wenn das Thema lautet göttliche Weisheit, heißt es nicht, dass wir nun alle Weisheit erkennen könnten. Aber das, was uns der Herr offenbaren will für unser Leben und Sterben, das wollen wir diese Tage gemeinsam betrachten. Ich lese zu Beginn die Einleitung der Sprüche Salomos, wie sie auch überschrieben sind, oder Sprichwörter. Sprüche 1, Vers 1 bis 7. Ich werde mit zwei Übersetzungen arbeiten, Luther 84 oder Schlachter 2000. Luther hat es doch unnachahmlich kraftvoll übersetzt. Schlachter hat es sehr genau übersetzt. So werden wir immer wieder auch auf beide Übersetzungen zurückgreifen. Sprüche 1. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu lernen Weisheit und Zucht, Schlachter übersetzt Unterweisung, und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Soweit das Wort Gottes. Nun, ich möchte zunächst einiges überblicksmäßig sagen über den Unterschied zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit. Einige Unterschiede mit uns betrachten. Wenn wir die menschliche Weisheit zunächst beleuchten, da findet sich auch der Begriff Philosophie, das heißt Liebe zur Weisheit, dann sehen wir, dass es sehr viele Denker gibt, die die unterschiedlichsten Systeme ersonnen haben, um in die Geheimnisse dieser Welt, in die Geheimnisse auch des Unsichtbaren einzudringen. Und so wie sich die Philosophen widersprechen, widersprechen sich auch ihre Erkenntnisse und Ergebnisse. Es gibt materialistisch gesinnte Philosophen, die sagen, es existiert nur das Stoffliche, Sichtbare, was wir betasten und sehen können mit unseren optischen Augen, wobei auch da schon umstritten ist. Und dann gibt es eben Philosophen, so wie die alten Platoniker, die sagen, die Ideen, die ewigen, die wir hier nicht sehen, das ist eigentlich das Wirkliche. Und was wir hier sehen, das ist nur ein Schattenbild dessen, was die Wirklichkeit der ewigen Weltsphären ausmacht. Aber ich will euch jetzt nicht hohe philosophische Dinge zumuten heute Abend, ich will nur einiges erwähnen. Es gibt dann auch, je mehr wir in die Neuzeit kommen, immer mehr materialistisch, atheistisch gesinnte Philosophen. Und der Vorläufer von Karl Marx war ja Ludwig Feuerbach, der gesagt hat, es gibt keinen Gott, der Mensch ersinnt sich das alles und projiziert seine eigenen Wünsche an den Himmel. Das war Ludwig Feuerbach. Und die Folge war dann Hegel und Marx. Manche wissen ja, was das dann für Auswirkungen gehabt hat. Jetzt feiern wir Darwin ja. Ich kann es nicht mitfeiern, denn wir wissen ja als Christen, dass Darwin die Bibel auf den Kopf gestellt hat, indem er sagt, es sei nicht geschaffen worden, was geschaffen ist, sondern es hätte sich evolutionär entwickelt, von niederen Lebensformen zu höheren durch den Zufall und nicht durch göttlichen Eingriff und auch nicht in den Zeiträumen, die die Bibel beschreibt. Ich sage unseren Kindern immer, da wo ihr lest Millionen Jahre, müsst ihr einfach tausend oder hunderte Jahre einsetzen, dann stimmt's wieder. Ja, in diesen Büchern, die man auch schon im Kindergarten und überall heute findet. Die Millionen fehlen, weiß man aber, wenn man wirklich in die Forschung schaut, in die Forschung, die die Bibel ernst nimmt und die auch zu sehr fundierten Ergebnissen kommt, obwohl ihr natürlich die Forschungsmittel fehlen, die die Evolution bekommt. Aber wenn die Schöpfungswissenschaftler auch diese Förderungsmittel bekommen würden, hätten wir schon längst die Evolution auch in allen Punkten widerlegt, abgesehen davon, dass natürlich die Bibel die Schöpfung bezeugt. Menschliche Weisheit, menschliche Philosophie, sie führt nicht immer, aber doch sehr oft zu gottlosen Ergebnissen. Es gibt auch andere Philosophen, die mit dem Unsichtbaren, mit dem Göttlichen rechnen, wobei aber Gott hier ganz verschieden bestimmt wird. Ja, es gibt da die verschiedensten Gottesbilder, etwa im Existenzialismus oder in anderen Systemen, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber es ist in der Regel eben nicht der biblische Gott, sondern es sind erdachte, ja, Systeme, wo dann oben irgendeine göttliche Macht plötzlich auftaucht. Bei manchen Philosophen, die dem Christentum näher stehen, als etwa Feuerbach und Marx und andere. Nun, die alten Philosophen haben gesagt, dass jede Philosophie, jede menschliche Erkenntnis und Weisheit mit dem Staunen beginnt. Ich sag mal, wenn sie wirklich damit beginnen würde, dann würde man zu Gott finden. Aber dieses Staunen hat eben leider nicht immer zu Gott geführt, sondern ist oft bei Menschen stehen geblieben, im innerweltlichen, immanenten Bereich. Das Staunen sei aber der Anfang der Philosophie, so haben es die alten Griechen gelehrt. Und wenn wir wirklich staunen würden, würden wir die Wunder Gottes erkennen und auch die Gottesfurcht lernen. Die menschliche Philosophie beruht auf menschlicher Klugheit, auf menschlichem Verstand, der nicht erleuchtet ist durch Gottes Geist. Und die menschliche Philosophie führt dann zum Hochmut, weil der Mensch letzten Endes dann sich selber vergötzt. Der Mensch als Wurzel und Ziel aller Dinge. So geradezu auch ein philosophisches System, das den Menschen als Maß aller Dinge bezeichnet hat, schon im alten Altertum bei den Griechen. Daraus erwächst die Menschenverehrung. Man macht sich dann seine eigene Moral, seine Autonomie auch, bezeichnet man das. Und der Mensch ist verkrümmt in sich selber, wie es die Reformatoren bezeichnet haben. Luther und Melanchthon haben den Menschen definiert als ein Wesen, das in sich verkrümmt ist, das nicht aus seinem Schneckenhaus herauskommt, wenn nicht das Entscheidende geschieht. Die Offenbarung Gottes senkrecht von oben. Und das ist der entscheidende Unterschied zu aller menschlichen Philosophie, dass im Gegensatz zum Philosophen, der von unten nach oben sein System aufbaut, der lebendige Gott sich von oben nach unten geoffenbart hat und auch heute noch offenbart, in verschiedenen Bereichen, auf die ich noch eingehen werde. Und das ist der entscheidende Unterschied zur menschlichen Weisheit, die göttliche Weisheit. Die göttliche Weisheit, die durch Offenbarung erkannt wird, indem der Herr nicht bei sich geblieben ist im Himmel, sondern ja, die Welt geschaffen hat, Himmel und Erde eben, so wie wir es jetzt auch wahrnehmen dürfen und noch viel mehr, als wir hier sehen können. Wir sehen ja nur einen kleinen Bruchteil der Schöpfung Gottes. Ja, wir wissen ja, dass das Weltenall für uns Menschen, sage ich mal, unermesslich ist. Gott weiß alles, er hat die Sterne gezählt, aber wir können sie nicht zählen. Die besten Teleskope reichen schon sehr weit, aber nicht bis ans Ende, bis ans Ende des Weltalls. Offenbarung, das Wort Gottes, das ist die Wurzel der göttlichen Weisheit. Daraus erwächst wirkliche Erkenntnis, die die Realität so erkennt, wie Gott sie geschaffen hat und nicht verzerrt durch die durch den Sündenfall gefallene Vernunft des Menschen. Und aus dieser wirklichen Erkenntnis, die dann auf eine erleuchtete Vernunft des Menschen trifft, die erleuchtet wird durch den Geist Gottes, aus solcher Erkenntnis erwächst dann auch Demut. Demut heißt Dienemut, Mut zum Dienen. Nicht Herr über Gott sein wollen, sondern Gott Herr über sich sein lassen. Das ist der entscheidende Unterschied. Wahre Demut. Göttliche Weisheit Die Erkenntnis der göttlichen Weisheit beruht allein auf Demut. Wir werden ja auch noch das Thema Hochmut und Demut diese Tage betrachten. Das hängt auch damit schon zusammen. Und aus echter Demut, nicht aus gespielter Demut, aus echter Demut erwächst dann auch die Gottesfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott, das ist gemeint. Und Gott ist so mächtig, so gewaltig, dass wir vor ihm zittern müssten, sollten, wenn er nicht gnädig und barmherzig wäre. Aber auch wenn er barmherzig ist, bleibt er doch gerecht und heilig. Und das vergessen heute viele. Gott lässt sich nicht spotten. Irret euch nicht, was der Mensch sät, wird er ernten. Gottesfurcht ist wahre Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Weltalls und dem Erschaffer des Menschen und auch dem Erlöser des Menschen. Denn er hat seinen Sohn gesandt. Das ist die wahre Weisheit. Sein Sohn Jesus Christus ist die Krönung aller Weisheit. Ja, durch ihn hat er die Welt geschaffen, wie wir es in der letzten Auslegung auch miteinander betrachten wollen am Mittwoch, wo es dann darum geht, Jesus Christus, die Quelle aller Weisheit. Auch im Buch der Sprüche kommt Jesus schon vor, wir werden es noch hören. Und die wahre Gottesfurcht, sie führt zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist die zwangsläufige Folge, wenn wir Gott wirklich erkannt haben als den heiligen und liebenden und barmherzigen Gott, dann gehorchen wir ihm aus Liebe und Dankbarkeit. Nicht aus eigener Kraft, aber er schenkt uns Kraft, seine Gebote zu halten und auch ihm um Vergebung zu bitten, wo wir gefallen sind. Soweit ein kurzes Vorwort zum Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit. Das ist grundlegend für die ganzen Tage und auch für heute Abend zunächst. Nun möchte ich, bevor ich nochmal auf die Sprüche selber eingehe, noch etwas zur Entstehung sagen, zum Verfasser der Sprüche oder zu den Verfassern. Haben die Sprüche einen oder mehrere Verfasser, wer weiß das? Mehrere, ja, das steht nämlich da. Es ist keine Bibelkritik, wenn ich das sage. Ich bin kein Bibelkritiker, im Gegenteil. Aber die Sprüche sagen selber, es sind mehrere Verfasser. Am Anfang steht natürlich drüber, die sind die Sprüche Salomos. Aber es gibt auch Sprüche, wo es dann heißt, dass der König Hiskia sie gesammelt hat. Oder Lemuels Worte, Kapitel 31. Oder in Kapitel 30 Agurs Worte. Ja, also es sind verschiedene Verfasser vorhanden, aber der Großteil, der größte Teil stammt von König Salomo. König Salomo, der Israel regiert hat, das vereinte Reich damals noch von 971 bis 931 vor Christus. Der Sohn, der zum König erwählte Sohn von König David, es war ihm nicht in den Schoß gefallen, es war auch noch ein Kampf notwendig, David selber hat eingegriffen. Salomo wurde auf den Thron gesetzt und er ist ein Sohn von David und Bathseba, aber Gott kann auch aus etwas, was nicht in Ordnung war, noch etwas Gutes schaffen. Das sehen wir auch an Salomo. Und Gott hat ihm große Weisheit geschenkt. Ich möchte einmal lesen 1. Könige 3 ab Vers 8, wo beschrieben wird, dieses Gebet Salomos, nachdem er zum König eingesetzt worden ist. Da erscheint ihm der Herr in Gibeon, im Traum. Und Gott spricht zu ihm, und das ist beschrieben in 1. Könige 3, Vers 5, bitte, was ich dir geben soll. Ja, er darf also Gott bitten. Und was würde da so jemand bitten, der gerade zum König eingesetzt ist? Wenn es ein, sage ich mal, oberflächlicher Mensch ist, würde er um Macht bitten, um Gold, ja, und solche Dinge. Aber Salomo, er bittet anders. Er betet, ab Vers 7 möchte ich es jetzt lesen, weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Er hat um Weisheit gebeten, um das richtige Urteil in den Rechtssachen, die auch vor ihn gebracht wurden. Wir wissen einige Beispiele, die dann anschließend noch kommen, etwa wo es um dieses Kind geht. Das eine Kind ist tot und das andere lebt und dann das salomonische Urteil. Wir kennen das alle hoffentlich. Und dann heißt im Vers 10, es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dieses bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Weisheit. Unbeschreiblich, unvergleichlich. Aber er bekommt dann noch etwas dazu, und das kommt auch in den Sprüchen immer wieder vor. Wer die wirkliche Weisheit befolgt, bekommt noch mehr. Steht auch hier in 1. Könige 3, Vers 13. Da spricht der Herr: Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Das hat Gott aus seiner Barmherzigkeit ihm dazu gegeben. Aber es gibt eine Bedingung, und da wird es dann auch bei Salomo irgendwann leider einmal kritisch. Wir wissen das aus der Bibel. Das ist für mich ein großes Rätsel, der Salomo. Aber menschlich irgendwie nachzuvollziehen, aber geistlich eine Katastrophe, was dann später kommt. Es heißt allerdings hier schon prophetisch, sagt Gott zu ihm: Wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Es wird aber später noch ihm auch prophetisch gesagt werden, wenn du sie übertrittst, dann wird das Gericht kommen. Und das ist dann 1. Könige 11 dann der Fall, wird es beschrieben. Und es ist ja so, dass der Salomo viele ausländische Frauen liebte und auch heiratete. Und sie machten sein Herz abtrünnig vom Herrn. Vielleicht auch der große Reichtum und vielleicht sogar die Weisheit, die ihm zu Kopf gestiegen ist. Vielleicht hat er begonnen, ich sage es mal vorsichtig, sich das selber zuzuschreiben irgendwann auch und töricht zu werden, obwohl er so viel Weisheit hatte. Jedenfalls diese Verschwägerung mit moabitischen, ammonitischen, edomitischen, sidonischen, hethitischen, ägyptischen Frauen von allen möglichen Völkern, das war nicht gut, denn sie haben sein Herz zum Götzendienst verleitet. Und da ist auch schon die Frage an uns, was ist für uns das Höchste? Hängen wir unser Herz an Gott, den Herrn, als Höchstes oder an irgendwelche irdischen Dinge, auch Menschen, auch Frauen oder Männer, je nachdem, wer Frau oder Mann sind? Steht der Herr an erster Stelle oder können Menschen uns abtrünnig machen vom Herrn? Das ist ja nicht nur eine Frage, die Salomo betroffen hat. Wir können ja die Problematik in Mischehen, ja, wo dann der eine gläubig ist zum Gottesdienstwillen, der andere sagt, naja, da kann man doch ausschlafen, gibt doch Wichtigeres, gehen wir zum Fußball oder was auch immer. Ja, das sind dann große Nöte. Und auch da sehen wir, Salomo, er hatte dann um die 1000 Frauen und das war sicherlich kein Vorbild, entspricht auch nicht dem Schöpfungswillen Gottes. Es sollen ein Mann, ein Fleisch sein, ein Mann und eine Frau. Gott hat es zwar zugelassen, aber wir sehen, dass immer wieder Gericht aus dieser Polygamie, dieser Vielehe, wie man es übersetzt, gefolgt ist. 1. Könige 11 wird es dann beschrieben. Und dann kommt als Gericht die Reichsteilung. Ja, dieses Gericht, sein Sohn Rehabeam behält nur noch die Stämme Juda und Benjamin. Und Jerobeam, dieser Statthalter und Baumeister und so weiter, der wird dann die anderen 10 Stämme übernehmen. Das wird sich über Jahrhunderte fortsetzen, dieses Gericht. Aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung, auch für den Salomo. Gott hat ihm ja viel geschenkt und die Sprüche sind vom Herrn. Die sind nicht von Salomo, sondern Gott hat sie durch Salomo, durch Akur, durch Lemuel und andere Autoren inspiriert und uns überliefert. Deshalb können wir es als Gottes Wort nehmen, auch wenn der Salomo selber nicht immer perfekt und richtig gehandelt hat. Ja, das müssen wir auseinanderhalten. Also wir können die Sprüche Salomos genauso wie Hohes Lied und Prediger als Gottes Wort annehmen, weil es von Gott ist. Salomo war ja nur das Sprachrohr in der Zeit, wo er dem Herrn nachwandelte. Aber ich habe auch Hoffnung für Salomo. Ich habe mich lange damit beschäftigt, mit diesem Rätsel Salomo, weil er auch das Buch Prediger geschrieben hat. Und man nimmt an, dass das sein Alterswerk ist. Aus der Verklärung des Alters heraus, der Erkenntnis, dass alles eitel ist, alles nichtig. Und da möchte ich nur einmal zitieren aus Prediger 2. Und im Herbst planen wir ja, so der Herr will und wir leben, die Auslegung des Buches Prediger, auch hier wieder als Bibelwoche, steht auch im Jahresprogramm schon. Aber jetzt nur aus Prediger 2, warum ich persönlich denke, der Salomo hat es doch noch erkannt, dass das ein Irrweg war. Da heißt es, ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an der Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Also Prediger 2, ja, jetzt ab Vers 4. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. Und so weiter, als die Schafherden werden genannt, Silber und Gold wird dann genannt. Und dann heißt es in Vers 8, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Das ist genau die Situation, die in 1. Könige 11 als Gerichtsursache dann auch beschrieben wird. Und dann heißt es weiter, ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Gott war gnädig noch, hat die Weisheit ihm nicht weggenommen. Aber dann heißt es, ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig, eitel, leer, vergänglich, sinnlos, kann man sagen, ja, nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Man kann daraus folgern, dass er das erkannt hat und vielleicht noch Buße getan hat, dann über diese Dinge umgekehrt ist. Aber wir wollen es offen lassen, wollen nicht übers Wort hinausgehen, aber wir können auch hier Hoffnung für Salomo haben und wollen die Sprüche als Gottes Wort so annehmen, wie Gott es ihm geoffenbart hat in guter Zeit. Nun habe ich ja gelesen, Sprüche 1, die Verse 1 bis 7. Es heißt hier also, dies sind die Sprüche Salomos, des Königs, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede. Dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Und wenn wir das lesen im Zusammenhang, sehen wir, dass das nicht nur Wissen ist, was da vermittelt wird, sondern es heißt immer wieder auch Zucht, Gerechtigkeit, sich raten lassen, wachsen an Weisheit, verstehen. Und wir sehen, wenn wir die ganzen Sprüche lesen, es geht um das Leben. Das heißt, Lehre und Leben gehören untrennbar zusammen. Es ist also keine Philosophie, die irgendwo abgehoben ist, sondern es geht um das Leben, letztendlich um die Existenz des Menschen vor Gott. Dass der Mensch vom irdischen Leben ins ewige Leben gelangt. Und es geht nur durch die Nachfolge des Herrn, indem wir unser Leben an dem ausrichten, was Gottes Wort uns sagt, auch eben in den Sprüchen. Wir haben ja dann verschiedene Themen, diese Tage, Zucht der Zunge und Demut und Fleiß und all diese Dinge, die dann auch aus einem geheiligten Leben erwachsen können durch Gottes Gnade und Vergebung. Also Lehre und Leben gehören zusammen. Das ist das Erste, was wir aus diesen ersten 7 Versen schon entnehmen können. Genauso selbst Beherrschung und Tugend, Vorbild und Lernbereitschaft. Salomo selber war ein Vorbild, aber er hatte auch immer wieder gelernt aus dem, was Gott ihm geoffenbart hat. Leider hat er versagt, wie wir es gehört haben, er war auch nur ein Mensch und das Fleisch hat auch einmal die Überhand gewonnen, wie bei seinem Vater David, dann in seinem Alter. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit zur Umkehr, solange der Mensch lebt und Atem hat. Der entscheidende Vers der Sprüche überhaupt, das Thema sozusagen, sehe ich und sehen auch viele Ausleger in Vers 7, Sprüche 1, Vers 7. Ich denke, da werdet ihr mir wohl auch alle zustimmen, wo es heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Wie ich schon gesagt habe, um unser Leben zu verstehen, um zu verstehen, wer wir sind, um zu verstehen, was die Welt ist, um zu verstehen, wer Gott ist, müssen wir ihn fürchten und ehren und lieben. Nur dann kann er unsere Gedanken in die richtige Bahn leiten. Nur dann wird er uns auch vor Irrwegen bewahren. Gott erkennen kann nur der und diejenige, der oder die Gott liebt. Ja. Das hat auch Melanchthon schon mal gesagt. Gott zu erkennen, das heißt Gott zu lieben. Und wir wissen ja auch, dass im Hebräischen der Begriff Yada erkennen heißt. Aber dieses Erkennen, das bezieht sich auch auf das Gebiet der Liebe, engste Gemeinschaft haben. Das geht sogar, wenn man es jetzt auf Menschen bezieht, dieses Erkennen im Alten Testament bis hin zur Einfleischwerdung von Mann und Frau. Ja, sich erkennen. Wer die Bibel kennt, weiß, ja, und er erkannte seine Frau, das heißt, er hatte mit ihr fleischliche Gemeinschaft und es sind dann auch Kinder hervorgegangen. Also Erkennen ist überhaupt nur in der Liebe möglich. Und wenn ich einen Gegenstand untersuche, dann muss ich auch eine Beziehung dazu haben, sonst wird das Ergebnis falsch sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Buch über die Ehe oder über die Liebe schreiben würde, ich werde es wahrscheinlich nicht tun, aber ich sage nur, ja, dann muss ich auch eine Beziehung dazu haben, zu diesem Thema. Ich halte nicht viel von Büchern, wenn jemand überhaupt nicht darin lebt. Es gab mal einen Evangelisten, der war immer ledig bis ans Ende geblieben. Ich sage den Namen jetzt nicht. Hat auch ein Buch über die Ehe geschrieben. Ich finde es sehr mutig, ja, sowas zu machen. Aber er hat es ja nur von außen gekannt, vielleicht aus der Seelsorge. Wenn ich einen Vortrag über das Wesen der Frau halte, wird morgen Abend der Fall sein, ja, Frau nach Gottes Plan, dann geht es auch darum, das in der Liebe, in der rechten Liebe zu tun, auch aus der Erfahrung, gerade in der Ehe heraus. Also, um etwas recht zu verstehen, um auch Menschen recht zu verstehen, kann man sie nur in der Liebe verstehen und erkennen, nicht abgehoben davon. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Es geht um das Herz, auch bei den Sprüchen, um die recht zu verstehen und umzusetzen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Nun, die Erkenntnis Gottes. Gott lässt sich erkennen. Nur sind viele blind dafür, leider. Aber es gibt mindestens 5 Gebiete, auf denen sich Gott erkennen lässt. Soll ich sie kurz nennen, diese 5 Gebiete? Ja, aber wirklich nur kurz. Das erste ist die Schöpfung. Ja. Wer wirklich Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, der sieht, dass das kein Zufall sein kann. Es gibt ja dieses einfache Beispiel, schütten Sie Drähte in ein Gefäß und schütteln Sie sie richtig durch. Wenn Sie ein paar Millionen Jahre schütteln, dann muss ein Radio dabei rauskommen. So jetzt vereinfacht gesagt die Theorie der Evolutionslehre. Nicht? Da wird nie ein Radio rauskommen. Da haben wir die Drähte x Millionen Jahre schütteln. Es gibt keine Millionen Jahre, aber nur bei Gott gibt es die, aber nicht in der geschaffenen Welt. Aber das ist eben diese absurde Theorie. Nein, die Schöpfung ist wunderbar. Allein wenn wir die Präzision des Vogelflugs betrachten, dass die Vögel, die Zugvögel immer wieder heimfinden. Ja, sie haben das einprogrammiert bekommen vom Schöpfer. Man spricht heute auch vom intelligenten Design, vom intelligenten Planungsentwurf. Nur ein Tor kann das leugnen. Ein Tor ist ja ein Narr. Ja? Auch solche Narren, wie sie jetzt überall rumlaufen. Es ist ja töricht, sich da zu verkleiden und eine Maske zu tragen. Kinder Gottes haben keine Masken, sie sind aufrichtig. Auch wie der Mensch geschaffen ist, die Präzision des Auges, das Gehirn, das jeden Computer an Leistungsfähigkeit übertrifft, das menschliche Gehirn, wenn es wirklich ganz genutzt wird, die Kapazitäten in unserem Gehirn sind, kann kein Elektronengehirn nachahmen. Ja? Das hat wirklich der Schöpfer gemacht. Könnt noch vieles nennen. Schauen Sie sich mal Blumen genau an unter dem Mikroskop, da werden Sie viele Wunder entdecken. Diese Zellen, ja, und immer wieder fotografiere auch sehr gerne, da sieht man vieles. Das Zweite, wo Gott sich offenbart, ist die Geschichte. Wer
betrachtet, die Heilsgeschichte, wie ein Weltreich auf das andere folgt und wie Gott in dieser Geschichte, das ist der dritte Gottesbeweis, Israel, ein Volk besonders erwählt hat, weil es das kleinste ist, auch heute noch einer der kleinsten Staaten überhaupt. Und so viel in der Weltpresse ist auch ein Gottesbeweis, dass ein Volk nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung sich wieder gesammelt hat, ein einzigartiges Wunder in der Heilsgeschichte. Und dass sie ihre Identität bewahrt haben, nach so langer Zerstreuung unter viele Völker gemischt und Ausrottungsversuche, Pogrome, Holocaust, was alles über dieses Volk der Juden ergangen ist. Jahrtausende vorher vorausgesagt, bei den Propheten, im Alten und Neuen Testament übrigens, diese Staatsgründung Israels. Könnt ihr da jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten, will ich jetzt nicht tun. Also die Geschichte, Israel, das vierte, das Gewissen, dass selbst den Heiden das Gesetz Gottes in ihr Gewissen geschrieben ist, in ihr Herz, Römer 2, wird uns das bezeugt. Also selbst Menschen, die noch nie eine Bibel gelesen haben, sie wissen doch im Innersten, was gut und böse ist. Ja, es ist ihnen in ihr Herz geschrieben. Außer wenn sie ihr Gewissen verrohen, das gibt es natürlich leider auch, dass jemand sich bewusst abstumpft gegen Gottes Wort, die Ohren zumacht. Das ist Verstockung und darauf folgt das Gericht, sollten wir nicht tun. Aber das Gewissen, und das kann geschärft werden bei Christen am Wort Gottes, wenn wir die 10 Gebote, die Bergpredigt verinnerlichen und daran unser Gewissen schärfen dürfen. Und das fünfte Gottesbeweis, die Gotteserkenntnis, ist sein eigener Sohn Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, vollmächtige Worte und Taten vollbracht hat, Menschen geheilt, Tote auferweckt, Blinde sehend gemacht und am Kreuz gestorben für uns, um uns zu erlösen von unseren Sünden und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Das ist ein gewaltiger Beweis. Es haben ihn Hunderte gesehen als Auferstandenen. Hat es noch nie gegeben, so etwas, dass ein Toter wieder aufersteht. Abgesehen von denen, die der Herr selber erweckt hatte, Gott selber erweckt hatte. Aber der Herr Jesus lebt ewig. Er ist nicht nochmal gestorben wie Lazarus, der dann von Jesus erweckt worden war. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er ist zum Himmel gefahren, der nächste Beweis, dieses Wunder der Himmelfahrt und so weiter. Also diese 5 Punkte für die Gotteserkenntnis wollte ich ganz kurz erwähnen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und deshalb muss die Basis stimmen, auch wenn wir die Sprüche betrachten, wenn wir das Wort Gottes betrachten, egal welches Buch aus der Bibel wir lesen. Die Basis muss stimmen, die Furcht des Herrn da sein. Jeder, der ungläubig die Bibel liest, wird zu ganz anderen und bruchstückhaften Erkenntnissen kommen im Vergleich zu dem, der es mit gläubigem Herzen liest. Deshalb können ungläubige Theologen die Bibel gar nicht wirklich verstehen. Die bleiben immer am historischen Randbereich irgendwo stehen und klamüsern dann auseinander, was echt und unecht sein soll. Das sind ihre Probleme und Sorgen, anstatt das Wort wirklich auf sich anzuwenden. Ich habe ja selber an der Universität studiert. Ich würde heute eher abraten, das zu machen, ja, weil es mit vielen Glaubenskämpfen verbunden ist. Aber der Herr hat mich bewahrt. Es ist aber nicht selbstverständlich. Ich habe viele erlebt, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben im Studium. Nun, die Basis muss stimmen, sonst wird alles falsch. Und wenn wir die Furcht des Herrn als der Weisheit Anfang annehmen und ernst nehmen, dann sehen wir, dass nicht die Evolution wahr ist, sondern die Schöpfung, so wie es die Bibel beschrieben hat. Dann sehen wir, dass nicht die menschliche Autonomie und Selbstgesetzgebung zum Ziele führt, wie es viele Systeme vertreten. Ich bin mein eigener Herr. Und auch die heutige Gesetzgebung will ja weitgehend ohne Gott auskommen, bis hin zur europäischen Verfassung. Nein, nicht das ist die Grundlage für ein geordnetes Zusammenleben, sondern im Staat würde ich sagen die 10 Gebote, in der Gemeinde auch die Bergpredigt. Ja, die 10 Gebote Gottes, 2. Mose 20. Die wahre Freiheit im Herrn, dass wir ihn ehren, seinen Namen nicht missbrauchen, kein Bildnis machen von dem, was im Himmel auf Erden oder unter der Erde ist und sie eben nicht verehren oder anbeten, dass wir Vater und Mutter ehren, den Feiertag heiligen, nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, den Namen Gottes nicht missbrauchen, den Nächsten nicht verleumden, kein falsches Zeugnis gegen ihn reden und auch nicht begehren seine Frau und auch das, was er besitzt. Ich habe es jetzt auswendig kurz versucht zusammenzufassen, die 10 Gebote. Ja, das ist die Grundlage. Genauso Die Gottesfurcht anstelle der Menschenfurcht, die wahre Gottesfurcht treibt die Menschenfurcht aus. Es gab ein Beispiel vor einigen Jahren an einer Schule, da wollten Schüler einen Gebetskreis machen in der Pause. Ich persönlich kam übrigens auch zum Glauben bei einem Schülergebetskreis in meiner Gymnasialzeit in Pforzheim damals. Am Reuchling-Gymnasium war das. Und das bin ich bis heute noch diesen Mitschülern dankbar, dass sie mir zum ersten Mal vom Glauben so vorgelebt haben auch, nicht nur gepredigt. Und das war auch vor einigen Jahren, wollten also Schüler so einen Gebetskreis machen. Und dann sind sie zum Direktor gegangen, hat ihnen nur einen Raum zugewiesen, so eine Art verglasten Bereich im Innenhof, wo jeder reingucken konnte. Und dann haben sie erst gezögert, haben es dann aber doch angenommen und haben dann da gebetet, in diesem Glaskasten sozusagen, und haben die Menschenfurcht überwunden, haben sich da getroffen und einfach zum Herrn gebetet. Nicht als Schauspiel, aber es war dann doch ein Schauspiel für viele, die dann ihren Spott getrieben haben, als sie da rauskamen und so weiter. Aber sie haben es durchgehalten und, oh Wunder, dieser Kreis ist gewachsen. Ja, der Herr hat diese Gottesfurcht, die über die Menschenfurcht gesiegt hat, gesegnet und bestätigt, indem immer mehr zu diesem Gebetskreis hinzukamen. Haben auch wir mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht? Wir können Menschenfurcht nur dann verlieren, wenn die Furcht des Herrn darüber steht. Das ist auch für mich entscheidend. Ich habe viele furchterregende Erlebnisse schon gehabt im Leben, wo Menschen mich auch verfolgt haben und beseitigen wollten, jetzt nicht physisch, aber vielleicht kennen manche meine Lebensgeschichte. Aber ich habe immer wieder weiterleben dürfen, weil ich in erster Linie vom Herrn abhängig bin. Was können einem Menschen tun, wenn man ganz vom Herrn abhängig ist? Leider bin ich auch nicht immer so ganz treu gewesen in allem, muss ich auch gestehen. Bin kein besonderer Heiliger oder so, nicht, dass ihr denkt, aber dass wir uns immer wieder zum Herrn flüchten dürfen, das ist das Entscheidende. Ja. Näher mein Herr zu dir, gerade in den schwierigen Situationen. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Und die Furcht des Herrn, wenn wir die haben, dann werden wir auch erkennen, dass er sein Reich aufbauen wird und dass wir nicht irgendwelchen Ideologien verfallen müssen, die eigene Reiche als Vorwegnahme des Gottesreiches in eigenmächtiger Anmaßung planen. Einen neuen Turmbau zu Babel. Ich habe vor einigen Monaten hier über die Hure Babylon auch gesprochen, in der Auslegung der Johannes-Offenbarung. Und heute ist ja so, dass die Menschheit versucht, auf dem religionsökumenischen Weg alles zusammenzuziehen zu einem neuen Turmbau zu Babel. Das wird im Antichristlichen münden. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Und es wird nur 42 Monate dauern, dieser Gigantismus, Titanismus, Gigantomanie. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. In welchem Buch steht das in der Bibel? Im Buch der Sprüche werden wir auch noch hören. Lasst uns das eine Warnung sein, dass wir nicht dieser Menschheitsvereinigungsideologie verfallen. Wir wollen alle Menschen lieben, auch unsere Feinde, sagt uns Gottes Wort, aber nicht bei falschen ökumenischen Bestrebungen mitmachen, wo der Mensch selber den Turmbau zu Babel jetzt in der Endzeit doch noch erbauen möchte. Wir werden dann auch nicht falsche Götter verehren, sondern dem alleinigen einen Gott der Bibel in seinem Sohn Jesus Christus die Ehre geben, wenn wir Gottesfurcht als Anfang der Weisheit ernst nehmen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann möchte ich noch auf ein paar weitere Sprüche, Verse eingehen aus dem Buch der Sprüche, die auch mit der Gottesfurcht zu tun haben. Das kommt ja immer wieder vor. Und wir können auch jetzt ja nur Ausschnitte betrachten aus dem Buch der Sprüche. Ja, vergebt mir, dass ich nicht das ganze Buch auslegen kann, alle 31 Kapitel in 10 Predigten. Das ist nicht möglich. Dann würden wir ja nur so springen. Sondern ich habe versucht, einige Schwerpunkte einfach zu setzen. Und in Kapitel 3 wird nochmal einiges sehr ausführlich gesagt, auch über die Gottesfurcht. Lesen wir daraus noch einige Verse ergänzend zu Kapitel 1. Da heißt es in Sprüche 3, Vers 1 bis 8, Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Und jetzt kommt was, was sehr einprägsam und wichtig ist. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, also den Herrn. Erkenne ihn, den Herrn, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Nun, was haben wir da gehört? In Vers 1, bewahre meine Gebote. Wir sollen keine vergesslichen Hörer des Wortes Gottes sein. Heute Abend haben Sie auch sehr viel gehört. Es ist gut, dass es auch Aufnahmetechniken gibt, dass wir Dinge nochmal vertiefen können. Und wir haben natürlich das Wort Gottes, können es alles nochmal nachlesen. Ja, also das, was uns wichtig wird, sollen wir auch bewahren. Nicht, dass es hier rein und dort rausgeht, sondern, und wenn es nur ein Satz ist oder ein Punkt, den wir umsetzen können, dann hat sich die Botschaft gelohnt. Ja, das gilt für jede Predigt, die wir auch hören. Wir sollen doch wenigstens eine Lehre beherzigen und umsetzen in unserem Leben. Und wenn wir das beherzigen und bewahren, dann heißt es in 3 Vers 2, dass die Gebote dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Es ist ja so, Menschen zerstören sich selber, wenn sie die Gebote Gottes übertreten. Sei es durch Raucherei, übermäßigen Alkoholmissbrauch oder Unzucht oder irgendwelche Sünden, Diebstahl oder was es alles gibt, muss ich jetzt nicht aufzählen alles. Da schädigt sich der Mensch selber und auch andere und das verkürzt auch das Leben und raubt auch das ewige Leben, wenn keine Umkehr geschieht. Aber wenn wir dem Herrn dienen, es ist nicht garantiert, dass wir deshalb 90 Jahre werden, so ist es sicherlich nicht zu verstehen, aber es liegt ein Segen darauf. Es wird das Leben in besserer Bahn verlaufen, jeder Hinsicht und eben auch friedvoll sein. Allerdings nicht falsch zu verstehen, wenn wir dem Herrn konsequent nachfolgen, werden wir auch Konflikte erleben, zwangsläufig. Ja. Dieser Friede ist so gemeint, dass wir im Inneren den Frieden haben werden, den Shalom, dass wir Seelenfrieden haben werden. Aber andere werden uns trotzdem angreifen, wenn wir konsequent mit dem Herrn gehen. Das wird auch Kampf bringen. Ja. Beides sagt die Heilige Schrift. Das ist kein Gegensatz, sondern es ist ergänzend zu sehen, komplementär. Ja, und dann heißt es in Vers 3, Gnade und Wahrheit oder Treue, kann man es auch übersetzen, Emet, werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Im Judentum ist auch so, dass man sich Dinge wirklich auf Tafeln manchmal schreibt, ja, und umbindet, auch in der Stirn, wenn ihr schon gesehen habt, auch die Gebote. Und auch die Gebote Gottes waren ja auf die Tafeln geschrieben, die Mose dann vom Berg gebracht hat. Und so wichtig ist das, dass man es wirklich sich einprägen soll, wie auf einer Tontafel, verinnerlichen soll, umsetzen soll. Es soll in Fleisch und Blut übergehen, was der Herr uns in seinem Wort geben will. Er meint es ja gut mit uns, seine Gebote dienen ja zum Leben und zum Segen. Ja, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. In Augen Gottes ist klar, aber warum auch der Menschen? Nun, ganz einfach, wenn ich nicht töte, wenn ich nicht stehle, wenn ich nicht lüge, zumindest nicht bewusst lüge, ja, sage ich mal vorsichtig, dann werden auch Menschen das schätzen und werden dadurch gesegnet werden. Das ist ganz klar. Dann wird man auch Gunst bei Menschen erlangen. Also die konsequente Nachfolge wird andererseits auch Kampf bringen, wo Menschen gottlos leben wollen und wir dann stören, wenn wir geistlich leben wollen. Aber sie werden auch Anerkennung bringen, wenn die Leute sehen, dieser Mensch ist verändert, er tut Gutes. Ja, er tut wirklich Gutes. Sein Leben ist anders geworden. Er flucht nicht mehr, betrügt nicht mehr, stiehlt nicht mehr, macht seine Arbeit treu, ist nicht faul und so weiter. Ja. Wir werden ja noch auf einiges eingehen. Und dann, damit möchte ich auch heute Abend dann schließen, nochmal die Verse, Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ja gerade, wenn man studiert oder überhaupt Schule besucht, immer die Gefahr, dass man eine Ausbildung macht und danach kommt dann auch die Einbildung, weil man denkt, ich weiß jetzt mehr als andere. Die Gefahr ist immer, wenn man was lernt, was andere nicht wissen. Ich lerne zum Beispiel gerade Russisch. Ich weiß nicht, wer von euch Russisch kann. Ja, vielleicht doch einige, mehr als wir denken hier. Meine Frau kann auch fließend. Ich lerne es deshalb auch aus Liebe zu ihr und auch um mit den Verwandten besser kommunizieren zu können, die ja auch gern Russisch reden oder manchmal auch Kauderwelsch. Manche wissen ja, wie das dann ist. Ist dann manchmal auch ganz lustig. Aber ich will dann doch ein bisschen mehr verstehen auch und auch mitreden können. Aber deshalb bilde ich mir jetzt nicht ein, dass ich ein besserer Mensch bin oder dass mein Verstand besser sei, sondern es sind einfach Dinge, der Herr hat uns den Verstand gegeben. Ja? Und ich mache es auch, dass ich bin jetzt auch 50 geworden, dass ich meinen Verstand schule. Deshalb möchte ich auch wieder auf die Schule gehen. Ich habe gesagt, wenn meine Tochter in die Schule kommt, sitzt in der ersten Klasse unsere Tochter, werdet ihr ja morgen sehen, wenn sie dann wieder wach sind, unsere zwei, dann möchte ich auch wieder in die Schule, damit ich auch wieder schreiben lerne in einer fremden Sprache. Also das ist Verstandesschulung in guter Weise, hoffe ich doch zumindest, dass ich auch wieder eine Sprache lerne. Und ich sage auch unseren Kindern, wisst ihr, wenn ihr aus der Schule kommt, wir lernen immer weiter, wir lernen nie aus. Ja? Aber wir sollen uns nicht auf unseren eigenen menschlichen Verstand verlassen. Wir sind dankbar, dass der Herr uns den Verstand erhält. Er kann ihn aber auch von heute auf morgen wegnehmen oder verwirren. Das hat man bei Nebukadnezar gesehen, als er hochmütig wurde, wo er dann auf die Stufe eines Tieres herabgesunken ist und im Gras herumgewühlt hat und sich als Wahnsinniger gebärdet. Es ist eine Gnade. Ich habe es bei einer Mutter erlebt, wie sie von einem Tag auf den anderen in die Demenz gefallen ist durch einen Schlaganfall. Ja, das sind Dinge, die schockieren einen. Und so sehen wir also, es ist Gnade, wenn wir noch unsere Gedanken zusammenbekommen und in allem wollen wir uns auf den Herrn verlassen. Also wenn wir erkennen, es ist alles Gnade, dann hält uns das auch in der Demut, von der ich am Anfang auch schon geredet habe. Möge der Herr uns diese Demut bewahren, gerade wenn wir denken, wir haben vielleicht besondere Erkenntnisse. Das ist ja auch in christlichen Kreisen manchmal eine Gefahr, dass dann so liebe Geschwister kommen. Ich habe eine besondere Erkenntnis. Ja. Das mag schon mal sein, ja, ich will es nicht grundsätzlich verwerfen, aber prüfet alles und das Gute behaltet und prüfe die Geister, denn es sind auch viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, die viele verführen. Wir dürfen alles anhand des Wortes Gottes prüfen, auch uns selber prüfen lassen und korrigieren lassen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Tun wir das auch? Oder denken wir doch, ja, wir packen schon an. Wenn es gut geht, sind wir selber. Wenn es schlecht geht, dann ist Gott. So denken ja viele Leute. Das ist nicht biblisch, nicht geistlich. Wenn es gut geht, schenkt es der Herr. Und wenn es schlecht geht, dann lässt er es auch zu, damit wir wieder uns zu ihm flüchten. Aber auch wenn es uns gut geht, sollen wir ihm danken. Danken. Ich bin zurzeit auch nicht ganz gesund, aber ich sage auch, und wir sagen auch, wir sind dankbar, dass wir jeden Tag aufstehen können, ja, und auch den Dienst tun können für den Herrn. Ich höre gerade von einem Mann in meinem Alter, der ist noch nicht gläubig, aber wir beten für ihn, der ist so alt wie ich, hat jetzt Darmkrebs, ja. Wie kann man dankbar sein? Es gibt immer Krankheiten, die sind schlimmer als irgendeine Grippe oder so. Aber wir wollen das nicht vergleichen. Aber in allem sind wir auf den Herrn angewiesen. Jeder Tag ist Gnade, wo wir hier sind. Aber auch, wenn wir ihn kennen, dürfen wir uns freuen, wenn wir einmal bei ihm sind. Und deshalb ist immer eine Gnade, wenn ein Gläubiger heimgehen darf, aber ein Gericht, wenn ein Ungläubiger, ohne sich bekehrt zu haben, sterben muss. Deshalb wollen wir auch andere einladen, zum Herrn zu kommen, sich rufen zu lassen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Haltet also euch nicht selbst für klug oder sogar weise. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Die Weisheit ist ja höher als die Klugheit, die man sich angelernt hat. Aber auch die Weisheit, wenn wir sie uns selber zuschreiben, kann sie sogar auch zur Gefahr werden. Das ist ein besonderer Fallstrick Satans. Auch da wollen wir erkennen, wir sind völlig abhängig von Gott, vom Herrn. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Der Böse möchte uns zu Fall bringen. Durch Sünde, durch Hochmut, als Wurzel aller Sünden. Aber davon sollen wir weichen. Dann wird auch sogar unserem Leib Heilung geschehen. Das ist das Geheimnis, was in Jakobus 5 beschrieben ist. Wenn man krank ist, darf man auch die Ältesten rufen, Sünden bekennen. Und es wird besser werden. Der Herr ist unser Arzt. Er möchte heilen, aber er muss nicht immer heilen. Zwingen können wir ihn nicht. Das ist auch eine Gefahr in manchen Kreisen, dass man sagt, wenn jemand nicht gesund wird, dann glaubt er nicht richtig. Das dürfen wir nicht behaupten, sondern wir wollen einfach beten, Herr, dein Wille geschehe, auch in Krankheitsnöten. Auch Schuld ausräumen vor dem Herrn. Aber nicht jede Krankheit hängt unmittelbar mit einer individuellen Schuld zusammen. Mit dem Sündenfall natürlich, das ist die Folge des Sündenfalls, die Vergänglichkeit, Krankheit und Tod. Aber die individuelle Krankheit, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Und doch dürfen wir alles dem Herrn bringen, auch diese Dinge. Ja, so lese ich abschließend nochmal den Schlüsselvers, um alles weitere recht zu verstehen im Buch der Sprüche. Und ich darf auch sagen, in der Bibel insgesamt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und der Kenntnis. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass in dir alle Fülle der Weisheit und der Kenntnis ist. Herr, und wir können nichts bringen, was du uns nicht schenkst, im Verständnis deines Wortes und auch im Leben. Herr, vergib auch mir, wo ich meinem eigenen Verstand zu viel zugetraut habe, wo ich nicht dir immer die Ehre gegeben habe und dir nicht immer recht nachgefolgt bin. Schenk du uns, dass wir dir noch treuer dienen, dich über alles stellen, ja, dich allein den Herrn sein lassen über unser Leben und nicht selber Herr sein wollen. Stoß unser Ich vom Thron und regiere du bei mir, bei uns, Herr. Und wir wollen dir alle Ehre geben, auch jetzt für diese Tage. Stärke uns nach Geist, Seele und Leib. Halt uns in der rechten Demut und segne auch die Gemeinschaft unter deinem Wort. Amen.